ARD.
Radio 3. Das Gespräch.
Mit Katrin Heise und dem Havelfischer Wolfgang Schröder. Der ist allerdings nicht zu mir ins Studio gekommen, sondern er hat mich nach Strodene eingeladen, das nordwestlich von Rathenow. Ein alter Hof am Wasser, grüne Wiese mit Gartenstühlen und Gartentischen unter Obstbäumen. Dazwischen hängen Netze, denn hier auf dem Gölper See fischt Wolfgang Schröder schon in vierter Generation. Ihn alarmieren die Veränderungen.
Wir haben ja früher 7 Tonnen Aal gefangen und jetzt fange ich vielleicht noch 700 Kilo. Früher waren hier Massen an Jungaalen, war schwarze Wolken, kleinen Aalen, die waren 20 cm lang, Millionen von Tieren. Die kommen einfach nicht mehr. Das hat alles mit Umwelteinflüssen zu tun, mit Wasserverbau und wo sich auch viele Wissenschaftler uneinig sind. Wie geht man jetzt damit um? Will man die ganz unter Schutz stellen? Wir in der Bindfischerei sind noch ein bisschen davon verschont. Wer weiß wie lange? Ich glaube, es wird nicht mehr allzu lange anhalten. Dann werden sie auch den Aal hier in der Bindfischerei verbieten, den Fang.
Darauf muss er sich wohl einstellen. Wie sich Klimawandel, Artenrückgang und die notwendigen Maßnahmen auf seinen Traumberuf auswirken und wie er als Fischer an der Havel überlebt, das hat Wolfgang Schröder mir erzählt. Aber erstmal sind wir rausgeschippert.
Wir sind jetzt angekommen auf dem Gülper See. Also ist der letzte See des Rhins. Also der Rhin, der aus den Europinen kommt, der fließt hier unten in die Havel und fließt nochmal durch den Gülper See und dann in die Havel. Der See ist ungefähr 600 Hektar groß, aber sehr flach, bloß 1,50 Meter tief im Sommer.
1,50 Meter tief im Sommer? Also und jetzt?
Jetzt haben wir ungefähr 2 Meter Wasser.
Was für Fische sind hier drin?
Ja, wir haben fast alle Süßwasserfische, die Wärme mögen. Also Hechte, Zander, Aale, Brassen vor allen Dingen, Karpfen, Giebel und Barsche. Sowas ist hier zu haben. Bollernkrabben gibt es auch und Krebse auch. Und ja, was wir nicht fangen, sind eben Forellen. Die kommen mit dem warmen Wasser hier nicht zurecht.
Mit dem warmen Wasser? Wie warm ist das Wasser?
Ja, es wird im Sommer bis fast 30 Grad warm.
Das Wasser im See wird bis zu 30 Grad warm?
Ja, also es ist dadurch, dass der so flach ist und wenn dort eben 14 Stunden die Sonne rauf scheint, dann ist es warm.
Und das ist auch keine Veränderung, das ist schon immer so gewesen?
Ja, es ist schon immer so gewesen, die Länge der Wärmeperiode hat sich geändert. Wir hatten im Frühjahr eben ein halbes Jahr fast Winter, wo eben sehr kalte Wassertemperaturen geherrscht haben. Also der war auch mal ein Vierteljahr zugefroren und jetzt ist mal, wenn wir mal 14 Tage Eis haben, ist das schon viel. Und somit hat sich diese Zeit hat sich verschoben. Also es ist länger geworden, dass die Wassertemperatur über 10 Grad ist.
Wie ist denn, also für mich sieht das hier ja alles paradiesisch aus. Also wir haben schon Kormorane gesehen und Reiher habe ich gemeint ausgemacht zu haben. Auch hier draußen rum, alles wunderbar grün. Wie ist für Sie der Zustand jetzt? Das Drumherum ist auch der Wald, der Wiesen, wie sehen Sie darauf?
Also es verändert sich schon die Natur hier, also der Schilfgürtel geht zurück immer mehr. Das hat verschiedene Ursachen, viele Gänse zum Teil oder auch diese starke Eutrophierung des Sees durch diese starke Erwärmung auch.
Eutrophierung müssen Sie vielleicht nochmal erklären.
Das ist sozusagen eine starke Algenblüte haben wir. Ja, also Eutrophierung bedeutet, dass eben sehr viele Nährstoffe im See sind und er wird sehr grün.
Dadurch geht der Schilfgürtel zurück?
Ja, es entsteht ein feiner Faulschlamm und der setzt sich auf die Wurzeln und davon sterben die ab.
Das heißt ja dann auch, dass die Fische weniger Möglichkeit haben zu laichen oder brauchen die den Schilfgürtel?
Ja, wir haben den Vorteil hier, die brauchen den natürlich als Schutz. Wir haben aber den Vorteil, dass wir immer mal Hochwasser haben durch die Elbe und dadurch die Wiesen überflutet sind und die Fische dort ableichen können. Also das klappt noch ganz gut, aber eben ich sehe das mit Bedenken, wenn das Schilf immer weiter zurückgeht. Die Fische haben keinen Schutz im Sommer vor Kormoranen und anderen Fressfeinden.
Wir bewegen uns hier jetzt langsam auf irgendwas zu. Haben Sie hier irgendwas ausgelegt oder wie fischen Sie hier eigentlich? Also wir sind jetzt auf so einem, wie sagt man zu diesem Boot hier eigentlich?
Naja, man kann Kutter dazu sagen oder einen großen Fischerkahn. Also wir fahren jetzt auf eine Reuse zu und ansonsten fische ich hier eben sehr viel mit Stellnetzen und Zugnetz.
Wann tun Sie das? Jetzt, ich bin an einem Nachmittag hierher gekommen. Wann fischen Sie normalerweise?
Ja, eigentlich so ab 5 Uhr früh geht das los, wenn es jetzt wärmer wird. Jetzt haben wir Mai, jetzt fangen wir um 6 an, aber wenn es richtig heiß ist, nach Juni, da hat man ja im Tageslicht schon um 5 Uhr, dann fangen wir da an. Dann sind wir eben um 10 wieder zu Hause, dann wenn es die Hitze beginnt, dann ist man eben fertig mit der Arbeit hier draußen.
Was heißt denn Stellennetz? Stellennetz, stelle ich mir so vor, Sie stellen ein Netz in den See?
Ja, man stellt also ein Netz rein, ist aus Angelsehne gefertigt sozusagen und dort schwimmt der Fisch gegen und verfängt sich.
Wenn Sie Ihre Netze suchen, ich sehe ja jetzt hier gar nichts. Hier ist also die Wasseroberfläche, mir zeigt hier nichts an, wo hier eine Reuse ist. Woran orientieren Sie sich?
Ja, erstmal an Landmarken und dann weiß man, also wir haben Bojenschwimmen. Die sieht man jetzt, also ja, muss man ein geübtes Auge haben, die fällt nicht so auf. Aber das hat auch den Grund, weil hier auf dem Gülpersee braucht man sich jetzt keine Rübe machen oder keinen Kopf machen, dass irgendein Sportboot in die Reuse fährt, weil dort, wir sind im Vogelschutzgebiet. Dieser See darf weder bepaddelt werden, noch mit einem Segelboot oder mit einem Motorboot befahren werden. Hier darf kein Angler rauf. Und wir dürfen nur als Fischerei, wir sind 3 Fischereibetriebe hier, wir dürfen nur als Fischer hier rauf.
So, jetzt bevor wir gleich wieder auf Ihrem Hof sind, können wir ja vielleicht eine Musik spielen, bis wir uns im Büro getroffen haben und aufgebaut haben. Was wünschen Sie sich?
Ja, ich würde gerne Keimzeit hören und Maggie.
Und warum?
Verbinde ich mit meiner Jugend. Ich habe diese Band damals kennengelernt, 1985. Und ich mag dieses Titel.
Also jetzt Keimzeit von unserem Gast, dem Fischer Wolfgang Schröder, Havelfischer, den ich besucht habe am Gülper See. Und während wir hier wieder zu seinem Hof schippern, hören wir jetzt also Keimzeit.
Die Erde ist rund und der Glückswürfel eckig. Die Mädchen sind bunt und Schweine sind dreckig. So einfach stehen die Dinge nun auch wieder nicht. Denn wer weiß schon genau, wann so ein Krug zerbricht. Deine Augen, die glänzen, wenn wir uns sehen. Du wirst traurig, wenn wir auseinandergehen. Wie oft hab ich dir das nun schon klar gemacht? Auch wenn Regenwolken weinen, ein Clown, der lacht. Oh Maggie, du bist so wunderschön. Oh Maggie, mit jedem Tag hab ich dich lieber. Oh Maggie, komm schon und lass mich gehen. Ich versprech dir auch ganz ehrlich, nächstes Jahr komm ich wieder. Dann heiraten wir und haben viele Kinder. Wir ziehen aufs Land, denn dort lebt es sich gesünder.
Mit dem RBB-Gespräch auf Radio 3 sind wir heute beim Havelfischer Wolfgang Schröder. Und wir haben eben seinen Musikwunsch Keimzeit gehört, während wir wieder mit dem vom Gülpersee runter sind und jetzt auf dem Hof sitzen in einer Ferienwohnung, die im Moment nicht belegt ist. Hier unter der Ferienwohnung befindet sich Ihre Verarbeitung, Schlachterei nennen Sie das auch. Also Sie verarbeiten sofort den Fisch, den Sie gefangen haben, der wird sofort von Ihnen verarbeitet.
Ja, also der Großteil wird hier verarbeitet, wird viele Marinaden oder Glasware daraus gemacht und auch eben im Imbiss kann man also hier einnehmen und frischen Fisch auch mitnehmen oder geräuchert.
Fischer ist ein richtiger Lehrberuf, ja?
Das ist ein richtiger Lehrberuf. Ich bin auch Fischwirtschaftsmeister. Also ich darf auch Lehrlinge ausbilden, wenn man so will. Aber die Nachfrage an jungen Leuten, die gerne Fischerei machen wollen, lässt deutlich nach.
Könnten die denn davon leben? Also es ist ja so, dass ich habe irgendwo gelesen, die Zahl 3000 Havelfischer hätte es gegeben. Und jetzt gibt es hier, jedenfalls rund um den Gülpersee, nur noch 3. Sie sind einer davon.
Ja.
Also da hat man ja auch Sorge, wenn man so eine Lehre machen würde, ob man da überhaupt von leben kann.
Ich sag mal so, nein. Also man kann davon leben, wenn man ein bisschen was machen will, was Außergewöhnliches. Also nur den Fisch fangen und darauf warten, dass jemand kommt und ihn abholt, oder ist nicht mehr. Also man muss auch vieles drumherum machen, wie Ferienwohnung oder Erlebnisfischen oder Touren auf der Havel mit dem Nabu zusammen oder eben auch den Imbiss, die Verarbeitung, die Räucherei. Dieses Gesamtkonzept funktioniert einigermaßen. War so, wie wir es auch gelernt haben, den Fisch fangen, an den Großhandel liefern oder jedenfalls an die Genossenschaft, das funktioniert nicht mehr.
Erzählen Sie mal, Sie sind 1966 geboren in eine Fischereifamilie. Sie sind Fischer in vierter Generation. Das heißt, Sie sind schon als Baby auf dem Göper See gewesen.
Ja, kann man so sagen. Also ich wollte immer Fischer werden, schon als kleiner Junge. Und ja, das ist einem in die Wiege gelegt, sage ich immer. Also das ist nicht so ein normaler Lehrberuf, wo man denkt, gut, das will ich jetzt machen, das lerne ich jetzt. Man muss ein bisschen Herzblut dafür haben, Enthusiasmus und, ich sage immer, ein bisschen verrückt im Kopf sein. Also in meinen Augen kann man diesen Beruf nicht erlernen, wenn man, wie soll ich das sagen, wenn man nicht mit dem Herzen dabei ist.
Ja, weil natürlich auch viel Auf und Ab irgendwie dabei ist und auch Durststrecken, nehme ich mal an. Und Sie haben sehr viel Veränderung erlebt. Wie haben Sie Fischerei gelernt?
Ganz einfach. Ja, wir haben also Netzarbeiten gelernt, also Fische fangen, Reusen stellen, alles so. Aber mit Verarbeitung, Räucherei, Verkauf, sowas hat man uns nicht beigebracht. Also das muss man sich alles selber aneignen. Oder mit Leuten umzugehen, also dass man den Leuten zeigt, wie man arbeitet, was man macht. Das hat man, da ist man reingeschubst worden, sage ich immer.
Ihre Lehre, das war ja damals noch zu DDR-Zeiten. Wo sind Sie in die Lehre gegangen?
Es ist so, dass diese Lehre zu DDR-Zeiten auch schon was Außergewöhnliches war. Also es gab zwar noch ein paar, also es gab wesentlich mehr Fischer als jetzt. Also wir waren also 60 Lehrlinge in unserem Lehrjahr. In der ganzen DDR, also mit Küstenfischer und Teichwirten, und wir als Seenfischer waren also auch nicht so viele. Unsere Berufsausbildung, also die praktische Ausbildung, war in Werder Havel. Andere Ausbildung, also die schulische Ausbildung, war in Königswartha, das ist bei Bautzen. Den ganzen Umgang mit der Fischerei habe ich natürlich, ja, ich bin damit groß geworden. Also das brauchte mir keiner zeigen oder beibringen, großartig. Ja. Also die Lehre war zu sagen, man hat jetzt einen Berufsabschluss. Ja, also ich habe schon viel hier, ich habe immer mitgeholfen als Kind oder bin mit rausgefahren und habe Reusen mitgestellt. Also ich war immer dabei. Ja, und mit 16 bin ich in die Lehre gegangen und habe also den Berufsabschluss gemacht daraufhin.
Das war ja dann noch, geben Sie mir mal eine Jahreszahl, also wann sind Sie fertig gewesen?
85.
85? Wie funktionierte das da? Also da waren Sie in einer Genossenschaft?
Wir waren eine Genossenschaft, die ist 1960 gegründet worden, die ist aber aus einem Zusammenschluss entstanden, wo unsere Familie oft damals einen Fuß mit in der Tür hatte, und zwar gab es das vor dem Krieg schon teilweise, so als, wie Reifeisen muss man sich das vorstellen. Weil unsere Familie sind schon große Fischhändler gewesen in Brandenburg, dort schon seit 1750, also schon sehr alt. Und die haben dort eben Fischhandel zwischen Hamburg und Berlin und Stettin, und überall sind die hin umhergefahren und haben also Fische aus Polen gekriegt. Also es ist sehr viel Fisch gehandelt worden, und daraus hin ist irgendwann mal eine Genossenschaft entstanden.
Auf dem See haben Sie gesagt, wem gehört der See hier eigentlich? Das wäre auch eine längere Geschichte. Vielleicht sollten wir die erstmal klären. Wem gehört der See und wem gehörte der See? Gehörte der jemals Ihrer Familie, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also seit 1904 genau wurden die Verträge unterschrieben. Das wurde von den Rittergütern Tangermünde abgekauft. Also der See wurde richtig mit Grund und Boden gekauft. Das bedeutet auch, dass wir hätten 1945 enteignet werden können, weil wir über 100 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche gehabt hätten, wären wir also da unter diese Regelung gefallen. Das ist nicht passiert, weil der preußische Staat damals hier eine Wasserstraße bauen wollte Richtung Berlin im nördlichen Anschluss über Neuruppin. Also der Rhin sollte ausgebaut werden, dann sollte die Wasserstraße durch den Göper See gehen. Und wie man das heute auch macht, man kauft also im Vorfeld, kauft der Staat eben diese ganzen Flächen auf, um da kein Hindernis zu haben. Wenn man jetzt eine Eisenbahntrasse baut oder eine Autobahn, macht man das ja auch nicht anders. Also der preußische Staat hat den Grund und Boden gekauft 1913. Und Wir haben also unbeschränkte Fischereirechte auf diesem Übersee noch im Privatbesitz.
Und das ist immer noch so, über die ganzen Jahrzehnte und die verschiedenen
dieser Privatbesitz
politischen Systeme besteht der Privatbesitz. Also Sie haben die Fischereirechte.
Ja, die sind im Privatbesitz und wird auch weiterhin vererbt werden.
Wird auch weiterhin vererbt werden. Also das heißt, Sie sind nicht die letzte Generation Havelfischer.
Ja, glaube ich jedenfalls, denke ich. Weiß ich nicht genau. Meine Kinder machen was anderes, beide. Ja, muss man gucken, ob das Enkelkind vielleicht irgendwo, ich weiß es nicht.
Ich habe, als ich hierher gefahren bin, man fährt in eine ziemliche, von Strodene aus, in eine ziemliche Einsamkeit. Jetzt hatte ich mir immer vorgestellt, wo sind Sie eigentlich zur Schule gegangen und wo sind auch Ihre Kinder zur Schule gegangen? Das ist hier ja nicht so ganz einfach, oder?
Nein, so ganz einfach ist es nicht. Also es ist immer mit viel Fahrerei verbunden. Also wir sind in Rhinow zur Schule gegangen.
Das ist wie lang, wie weit weg?
Das ist nicht allzu weit, das sind jetzt eine Viertelstunde mit dem Bus, also das geht immer alles noch.
Und hier ist ein Bus vorbeigefahren?
Also nein, wir mussten also mit dem Fahrrad bis ins Dorf und von dort aus kam der Schulbus und hat uns dann nach Rhinow gefahren. Dort war also die Polytechnische Oberschule, sagen wir mal so, wie das zu DDR-Zeiten hieß. Und dort haben wir also bis zur 10. Klasse gelernt. Ja, meine Kinder, also mein Sohn ist dort auch noch eingeschult worden. In Rhinow gibt es noch eine Grundschule, aber bei ihm wurde eben diese Gesamtschule und die wurde eben aufgelöst. Ja, die Schule gibt es also nicht mehr. Er ist dann auch in Rathenow weiterhin zur Schule gegangen und meine Tochter auch.
Rathenow ist dann schon wieder eine ganze Weile weg.
Das ist eine ganz schöne Weile weg. Die sind also fast eine Dreiviertelstunde mit dem Bus unterwegs gewesen und das finde ich eigentlich schon sehr bedenklich, weil damit hat man also die Attraktivität dieser ländlichen Region natürlich ein bisschen für junge Familien natürlich ein bisschen in den Hintergrund gedrückt, weil wer will sein Kind eine Dreiviertelstunde mit dem Bus durch die Gegend schicken? Man muss das wirklich wollen, hier zu leben, weil die Kinder müssen überall hingefahren werden. Wollen die Sport machen, wollen die Musikschule machen, irgendwas anderes, muss man sie fahren, immer mit dem Auto.
Aber so haben Sie es doch letztlich auch erlebt, oder war es bei Ihnen ganz anders?
Na gut, bei uns zu DDR war das noch nicht ganz so krass, weil ich war jetzt nicht der Typ, der unbedingt in die Musikschule wollte oder... Mich hat eben die Natur interessiert und ich wollte Fischer werden und das hat mir gereicht, Angeln und so. Das, mehr wollte ich gar nicht tun, aber für meine Kinder, also wir wollten denen mehr bieten oder so. Da war natürlich auch, die sollten auch Volleyball spielen oder eben beim ASB tätig sein, dass er eben da Rettungsdienst macht oder so. Und mein Sohn.
Aber der Samariterbund.
Ja, meine Tochter war in der Musikschule, aber das, also man muss sehr viel Zeit dafür auch investieren, dass die Kinder eben auch eine gute Entwicklung haben.
Sie haben gesagt, für mich war der Weg gleich ganz klar, ich will Fischer werden. Wie haben Sie das denn bei Ihren Eltern erlebt? Also war das selbstbestimmt oder war es nicht selbstbestimmt? Was haben Sie da vorgelebt bekommen?
Also man kann diese Arbeitsweise DDR und jetzt kann man einfach nicht mehr vergleichen. Das wird völlig anders. Ja, wir haben also unseren Plan gehabt, was wir fangen sollten im Jahr und das war eben locker zu schaffen und hat man eben sein Geld gut verdient und mehr sollte eigentlich nicht sein. Man konnte auch nachhaltiger fischen. Zu DDR-Zeiten.
Was heißt das, man konnte nachhaltiger fischen?
Der Plan war eigentlich so aufgestellt, dass die Gewässer nicht überfischt werden. Wenn der Plan voll war, dann hat man ja so die Sache ein bisschen runtergefahren, hat eben weniger gemacht, weil man hat ja nicht dafür mehr Geld gekriegt. Also ist der Fisch eben drin geblieben. Was jetzt natürlich alles ein bisschen anders ist. Man muss davon leben, was man da fängt. Und da muss man natürlich gucken, wie viel nimmt man raus, was brauche ich zum Leben oder was mache ich aus dem Fisch nachher? Wie kann ich ihn veredeln, um da mehr Gewinn rauszuziehen?
Wie ist denn das danach dann weitergegangen? Ist die Genossenschaft direkt abgewickelt worden oder wie war die Zeit damals?
Ja, also die Genossenschaft ist abgewickelt worden. Es war ein Riesenbetrieb mit 200 Leuten. Wo schon sehr viele Leute in der Verarbeitung waren, die eben nicht bloß Süßwasserfisch verarbeitet haben, sondern auch Seefisch. Ja, wie soll ich das sagen? Also die Fischer wollten eben auf eigenen Füßen stehen, relativ schnell viel Geld verdienen. Ja, waren ja viele so drauf nach der Wende. Man hat die Möglichkeit, man könnte, was nicht so einfach ist. Ich hätte mir damals schon gewünscht, dass wir die Genossenschaft erhalten. Zwar wäre das ein bisschen komplizierter geworden, man hätte jetzt erstmal einen gewissen Start gebraucht und man hätte nicht so viel Geld für alle gebracht, aber es ist so, im Weitblick hätte man also da besser mitgefahren. Weil diese Struktur, die wir jetzt haben, wo jeder als Kleinbetrieb agiert, auf Kosten der der Person geht.
Sie müssen jetzt alles machen.
Ich
Sie
muss
müssen
alles.
Sämtliche Aufgaben erledigen.
Ja, ich muss also fischen, verarbeiten, vermarkten, Rohrarbeit machen und das ist alles viel. Und diese Fischerei an sich, dieser Fischfang, das wir, was wir mal gelernt haben, also wo wir mit angefangen haben, ist jetzt vielleicht noch 20% meiner Arbeitszeit.
20% nur noch?
Mhm. Ja, die meiste Zeit bin ich also hier auf dem Hof, im Büro, bei der Verarbeitung, bei der Vermarktung, beim Ausliefern. Ja, also man ist...
Alles in einer Person.
Mhm. Ja, es gab zu der Zeit einen Berufszweig, Fischverarbeitung, mhm. also richtig als Ausbildung auch, weil es ist nochmal was ganz anderes, filetieren lernen und so, und das ist schon mal ein anderes Handwerk. Und ja, und das mache ich jetzt alles alleine oder versuche das jedenfalls so hier am...
Was ist denn aus den ganzen Leuten geworden, die eben die Verarbeitung damals gemacht haben? Und ich meine, die Fische sind doch damals, oder das Produkt ist doch damals auch woanders hingeliefert worden. Ist der ganze Markt zusammengebrochen damals?
Ja, also das ist alles eingeschlafen dann. Also es ist so, die Genossenschaft hat sehr viel auch für Westdeutschland produziert, für West-Berlin. Und das ist dann auch zusammengebrochen. Und dann kam natürlich der Druck der anderen Fischerei-Großbetriebe aus dem Westen, die jetzt auf den Markt gedrückt. Also die, ja, es sind Einkaufsmärkte entstanden, die hatten ihre Zulieferer. Die brauchten den DDR-Betrieb nicht. Ja. Mhm. Also man hätte jetzt da auch wieder neu erst Kunden gewinnen müssen und sich da einbringen müssen. Es wäre natürlich schwer geworden die erste Zeit.
Und so haben Sie das genau aber alleine machen müssen. Sie haben ja auch für sich, als Sie selbstständig waren, mussten Sie Ihren eigenen Kundenstamm erstmal sich zusammen.
Das hat zu Anfang ganz gut funktioniert, weil die Leute eben noch gewöhnt waren oder wollten gerne Frischfisch kaufen. Und wir haben ja so angefangen, dass wir eben die Fische gefangen haben. Wir konnten die hier einem vor den Kopf hauen sozusagen. Die Leute haben den mitgenommen und zu Hause selber geschlachtet. Das ist aber heutzutage nicht mehr so. Also der Wandel der Zeit hat natürlich auch gebracht, dass wir jetzt viel mehr Filetware anbieten, weil der Kunde eben... Naja, mit so einem ganzen Fisch nicht mehr umgehen kann. Ja, also die Essgewohnheiten haben sich auch verändert. Man geht zu Edeka oder bei NP oder sonst wo oder bei Kaufland hin und kauft sich das Fischfilet oder den ausgeschlachteten und muss nicht selber Hand anlegen. Und das ist natürlich für so einen Fischereibetrieb, da muss man eben mitgehen. Ansonsten, also einen lebenden Fisch verkaufen ist schon schwierig. Schon allein nur tierschutzrechtlich ist das alles nicht so ohne und... Ja.
Das heißt, Sie haben in den letzten 30 Jahren ja auch verschiedene Wandlungen durchlaufen müssen wahrscheinlich, oder?
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, vor 30 Jahren haben Sie mit Ende 20 irgendwie den Betrieb, waren Ihre Eltern da noch tätig?
Die Eltern waren noch tätig, mein Vater war bis 1996 im Betrieb, also ich habe ihn dann übernommen 1996. Das war ein bisschen, also ich sag mal so, sehr viel... Wandel passiert, was auch nicht aufhört. Also der Wandel findet immer noch statt. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt sagt, man ist jetzt irgendwo angekommen, damit kann man umgehen, damit hat man ein gewisses sicheres Einkommen. Das ist passiert nicht. Also es ist immer wieder was Neues. Man muss sich immer wieder auf neue Sachen einstellen. Ja, ich habe also irgendwann auch mit dem Tourismus angefangen und dort mich da zu gucken, ob man damit irgendwie noch eine Mark verdienen kann. Ferienwohnungen.
Ja. In der wir jetzt hier gerade sitzen, für sechs Personen, wunderbar mit Blick aufs Wasser, also von daher. Aber das sind alles Versuche. Sie haben mir gesagt, ich muss an dem einen Tag kommen, weil am nächsten Tag haben Sie eine Fahrt. Also da Sie haben auch ganze Gruppen, die herkommen und mit denen machen Sie dann was auf dem Wasser?
Also ich mache mit Gruppen, also es sind verschiedene Einzelpersonen, die da kommen, die melden sich an zum Erlebnisfischen. Da fahren wir auf den Gülper See, wo eben kein anderer auftaucht als wie die Fischereibetriebe. Das ist ein Vogelschutzgebiet, was schon seit 1966 besteht. Also es ist jetzt
zu DDR-Zeiten als Vogelschutzgebiet ausgewiesen.
Ja, es ist wohl eines der ersten in der DDR mit, das ausgewiesen wurde. Und damit auch sieht man das auch am See, kein Bungalow oder so. Also es ist keine Zersiedlung hier, es ist freie Natur. Und wenn man den See mal per Wasser erleben will, dann muss man also mit dem Fischer rausfahren. Mit dem Naturpark zusammen haben wir mal so geguckt, was kann man machen. Rundfahrten darf ich nicht durchführen. Da haben wir geguckt, man kann sie ja mit zum Arbeiten nehmen. So, und da ist dieses Erlebnisfischen entstanden. Also man kann mit mir rausfahren, mit Zucknetzfischen, Fische fangen, das erleben, wie die Fischerei funktioniert und ist dann auf dem Wasser draußen, steht also auch mal mit der Warthose im See. Es ist für viele auch ein einmaliges Gefühl, weil keiner weiß, wenn man mit dem Bauch im See, mit der Warthose im Wasser steht, dass eben sehr viel Druck schon auf den Beinen ist. Also man erlebt dann auch, dass man eben auch mal viel fängt und man eben gar nichts fängt. Also das ist, die Leute sehen auch, dass es eben nicht unbedingt so ist. Man fährt raus und hat dann gleich den Kahn voller Fisch. Also es gibt genug Tage, wo wir sehr wenig fangen und müssen gucken, wie wir unsere Kundschaft bedienen können. Oder manchmal hat man so viel, da muss man gucken, entweder man schmeißt er wieder über Bord oder man sieht zu, wo man eben Großhändler herkriegt auf die Schnelle. Das erleben die Leute und hinterher, wenn wir dann wieder zurück sind und sie die Natur genossen haben oder jedenfalls den halben Tag dort auf dem See draußen, die 3-4 Stunden, die wir draußen sind.
Das heißt, die kommen auch morgens sehr früh, also morgen früh geht es wann los?
Nein, also früh nicht. In meinen Augen nicht früh. Um 9:30 müssen die hier sein.
9:30, also nicht wie Sie um 5:30
Uhr. Ja, und dann werden sie eingekleidet, um 10 fahren wir raus. Dann sind wir circa bis 14 Uhr draußen und dann gibt es was zu essen hinterher hier.
Sie haben gerade gesagt, das ist Erlebnisfischen. Ich habe gelesen, dass Sie auch Therapiefischen machen. Also Sie haben da auch versucht, verschiedene Gruppen anzusprechen.
Wir haben das entstanden, ist das mal mit einer Freundin zusammen, die ist Psychologin. Die hat also Suchtbetreuung gemacht, also Alkoholkranke hauptsächlich. Und die mussten wieder lernen, miteinander zu arbeiten, in der Gemeinschaft. Und darauf sind wir auf diesen Dreh gekommen mit dem Fischen. Mhm. Also wir haben das also öfter gemacht zusammen, dass wir eben rausgefahren sind also mit den Alkoholkranken. Und die haben dann also gemeinschaftlich gefischt. Und dann gibt es eben, bei denen gab es eine Fischbulette, ein bisschen Kartoffelsalat hinterher. Und das war für viele schon ein Erlebnis, wieder gemeinschaftlich zu arbeiten. Man muss dann auch, man kann sich nicht zurücklehnen, ich mache jetzt nichts mehr. Man muss eben gemeinschaftlich arbeiten. Und das war für viele schon ein Punkt.
Wie ist denn das für Sie, wenn Sie mit so Gruppen, also auch so unterschiedlichen Gruppen, also normal sind Sie alleine oder mit Ihren Mitarbeitern? Und so wie ich es hier erlebe, also haben Sie ja auch wirklich viel Natur pur und wenig Menschen. Und wenn dann so eine Gruppe, wie ist das für Sie?
Ja, es macht mir schon Spaß, den Leuten das zu zeigen, wie ich arbeite. Also so würde das nicht so passieren. Also ich bin da schon offen und komme da auch mit größeren Menschenmassen klar. Es macht schon Spaß. Ja, sonst würde ich es auch nicht machen mehr. Ich versuche mich also um die Fischerei wieder mehr, also die Binnenfischerei wieder mehr in den Fokus zu bringen, dass es die auch noch gibt in Deutschland, mich da ein bisschen so.
Also das ist auch ein richtiges Anliegen von Ihnen.
Ja.
Das ist jetzt nicht nur, um irgendwie noch ein Berufsfeld, irgendwie so eine Einnahmequelle zu erschließen, sondern das ist auch wirklich ein Anliegen von Ihnen, die Binnenfischerei zu zeigen.
Ja. Wir sind ein aussterbender Beruf. Es gibt nicht mehr viele.
Das ist ein komisches Gefühl, oder? Einen aussterbenden Beruf zu...
Ja, es ist komisch, weil die Möglichkeit bestehen würde, weiterhin diesen Berufszweig zu erhalten. Aber wir sind jetzt schon so wenige, dass wir das nicht mehr aus eigener Kraft schaffen können. Also man müsste jetzt politisch dort ein bisschen aktiver werden und sagen, gut, wir wollen jetzt... Macht man ja bei anderen Berufen auch zum Teil. Also man will jetzt den Berufszweig erhalten, der ist wichtig. Wir produzieren Lebensmittel, ja, und die Meere sind überfischt. Warum nicht vor Ort produzieren? Also Regionalität wird immer propagiert. Und das ist ein Punkt, wo ich eben sage, die Binnenfischerei ist ein wichtiger Zweig in dieser Regionalität. Das den Leuten wieder näher zu bringen und die Politik da ein bisschen mit einzubinden, was sehr schwer ist, weil die sich alle 4 Jahre wieder ändern und jeder hat wieder seine neuen Ideen. Und was soll ich sagen? Also ich würde mir gerne wünschen, wenn die Politik da ein bisschen aktiver wird und sagt, gut, wir wollen jetzt den Berufszweig erhalten. Wir gucken mal, wie können wir den Fischereibetrieb, die ausbilden wollen, ein bisschen unter die Arme greifen.
Mich würde noch ganz viel interessieren, dass Sie auch noch ansprechen wollen, was Sie eigentlich beobachten in den letzten Jahren, jetzt nicht auf dem Arbeitsmarkt, sondern was das Klima und die Veränderung vielleicht der Natur anbetrifft. Mhm. Da würde ich aber vorher gerne noch wieder einen Musikwunsch Ihnen erfüllen. Welches wäre denn Ihr zweiter Wunsch?
Da hätte ich Faun, Tanz mit mir.
Und haben Sie da eine Geschichte zu?
Ja, also da haben mich Freunde also weil Sie wissen, ich mag solche Musik, auch mal eingeladen, war ich also in Berlin auch mal zum Reispalast und haben uns die Benton live angeguckt und war auch schön. Ja, mich so als zum 40. Geburtstag geschenkt bekommen.
Also so Ausflüge nach Berlin ist schon eher ein Ausflug, oder? Sie sind ja nicht dauernd in Berlin.
Nein, also Großstadt ist nicht unbedingt mein Highlight.
Es ist auch wirklich ein größeren Gegensatz als hier Berlin und hier Strudene, kann man sich kaum vorstellen, Göpersee. Ja. Also, dann gibt es jetzt Faun zu hören. Tanz mit mir. Wir sind am Gülper See heute und haben wieder einen Musikwunsch erfüllt von Wolfgang Schröder, der uns hierher eingeladen hat, der mich hier eingeladen hat. Mit Blick aufs Wasser und auf die Reusen, sagt man eigentlich Reusen? Nein, doch, dass die, ja. Also sie haben einen kleinen Garten hier eingerichtet, auf den wir auch gucken können, wo man den Fisch oder auch Kuchen oder was auch immer genießen kann. Und zwischen den Stühlen, Bänken und Tischen sind Netze aufgehängt. Sind das die Netze, die Sie auch tatsächlich auf dem See bringen, oder ist das mehr Deko?
Das ist gerne Deko, die werden noch verwendet. Die sind noch nicht alle im Wasser. Wir haben ja jetzt Mai und das geht jetzt langsam los. Diese kleinen Reusen, die hier hängen, die sind zum Wollhandkrabben fangen. Die kommen nachher zum Beispiel in die Havel.
Wollhandkrabben?
Wollhandkrabben.
Wollhandkrabben,
ja.
Ah.
Ja. Mhm. Das ist ja eine invasive Art, die aus China kommt und die gibt es seit über 100 Jahren schon hier, waren immer schon mal zwischendurch ein Problem. Ich verkaufe die seit 1993 ganz gut an die Chinesen und Vietnamesen.
Was sind das für Wege? Also Sie fangen die hier und dann? Wie weit müssen Sie die hier verarbeiten?
Ich muss die gar nicht verarbeiten. Das ist ein Produkt, also die werden lebend gehandelt. Die Kunden kommen hierher, holen sich die ab und verarbeiten die dann selber weiter. Oder ein Großhändler holt die auch. Also ich habe Jahresfangmengen sind zwischen 5 und 25 Tonnen. Je nachdem. Zwischen
5 und 25, ist aber eine Riesenspannweite.
Ja, das ist so, das ist eine invasive Art. Es gibt manchmal so eine Populationsspitzen, wo eben sehr viele da sind. Dann gibt es wieder Jahre, weil in den letzten Jahren war es sehr wenig. Dieses Jahr sollen wieder sehr viele aufsteigen. Die kommen ja gerade aus Hamburg unten. Die Wollankrabbe, die ist...
Ach so, die kommt jetzt aus Hamburg hierher geschwommen.
Ja, ja, ja. Die sind so groß wie ein 2-Euro-Stück, sagen wir mal so. Und kommen hier an und wachsen hier 4-5 Jahre und werden dann groß, bis zu 300 Gramm schwer und wandern dann wieder runter zum Vermehren in die Unterelbe. Ja. Und wir sind hier so mit dem Hauptverbreitungsgebiet dieser Krabbe. Und ja, deswegen kommen auch so komische Zahlen zustande zwischen 5 und 25.
Wie wirkt sich denn das Vorhandensein dieser Krabbe auf die anderen Fischbestände aus?
Ja, also wenn wenig da sind, ist alles entspannt. Da kommen auch die Krebse und andere, die Fische ganz gut zurecht. Wenn richtig Massen auftreten, ist das ein richtiger Nahrungskonkurrent für alle, weil die sind so aktiv, die sind also, ja, die fressen eben alles, was ihr vor die Füße kommt. Und wenn wir dann die Fische in den Reusen fangen und dort eine Menge Wollankrabben drin sind, dann ist der Fisch platt. Also den machen die kalt, angefressen, keine Schuppen mehr dran. Also die sehen schlimm aus, die Fische. Also man kann die auch nicht mehr vermarkten. Also
das heißt eigentlich, Sie müssten dagegen vorgehen? Oder können Sie die separat abfischen?
Ja, also geht nicht so einfach. Man fängt immer andere Fische mit. Also das ist nicht zu verhindern. Durch diese kleinen Reusen fängt man natürlich hauptsächlich Krabben oder Krebse eben mit in diesen kleinen Reusen oder Aal. Das sind eigentlich Aalreusen, aber Aal gibt es nicht mehr so viel. Auch eine Veränderung, die stattgefunden hat im Klimabereich. Ja, und diese Krabbe, die hat uns teilweise auch ganz wirtschaftlichen Nutzen gebracht. Wenn man eben 25 Tonnen verkaufen kann und die gut los wird, ist das eine gute Einnahmequelle.
Sie haben gerade gesagt, Aale haben wir kaum noch. Waren Aale für Ihre Eltern oder für Ihre Großeltern noch das vor allem verkaufte Gut hier?
Ja, mit. Man hat immer schon sehr viel Brassen auch verkauft. Das ist ja so der Hauptfisch in dieser Region. Der wurde immer schon viel gehandelt, aber der Aal hat immer am meisten Geld gebracht. DDR-Zeiten war das eben auch ein Zahlungsmittel unter der Hand sozusagen. Und ja, wir haben also viel Aal gefangen.
Ist denn das, was Sie beobachten, sind das Auswirkungen des Klimawandels? Oder was würden Sie sagen, welche Auswirkungen des Klimawandels beobachten Sie hier am Göpersee?
Also der Aal, da kann man die Folgen des Klimawandels auch mit beobachten, weil diese Entwicklung, also ich sag mal so, wir haben ja früher 7 Tonnen Aal gefangen auf diesem Bereich, wo ich jetzt fische, und jetzt fange ich vielleicht noch 700 Kilo. Ja, also mal die Relation dort mal ein bisschen klarzustellen. Man versucht mit sehr viel EU-Mitteln jetzt Besatz hierher zu bringen und setzt Glasaale ein, weil die eben nicht mehr natürlich aufsteigen. Früher waren ja Massen an Jungaalen, war schwarze Wolken, kleinen Aalen, die waren 20 Zentimeter lang, Millionen von Tieren, die kommen einfach nicht mehr.
Aufsteigen meinen Sie auch wieder?
Die kommen die Elbe hoch, in die Havel rein. Das hat alles mit Umwelteinflüssen zu tun, mit Wasserverbau und überall Querbauwerke, also Wehre, die eben schlecht zu überwinden sind. Dann natürlich auch der Golfstrom seine Richtung etwas geändert hat, also Intensität schwächer ist, also viele Sachen. Würmer, die man aus Asien eingeschleppt hat, die Tiere schwächen und also viele Faktoren, die beim Aal eine Rolle spielen, wo sich auch viele Wissenschaftler uneinig sind. Wie geht man jetzt damit um? Will man ihn ganz unter Schutz stellen? Sie werden vielleicht davon gehört haben, dass man jetzt in der Ostsee keinen Aal mehr fangen darf. Man darf jetzt in der Nordsee auch keinen Aal mehr fangen seit diesem Jahr. Also es ist, die Küstenfischer haben da schon ganz schön zu tun mit. Wenn jetzt immer mehr Fangbeschränkungen erhoben werden, ist das natürlich nicht so einfach für so einen Fischer. Wir in der Bindfischerei sind noch ein bisschen davon verschont. Wer weiß, wie lange. Ich glaube, es wird nicht mehr allzu lange anhalten. Dann werden sie auch den Aal hier in der Bindfischerei als verbieten, den Fang. Was natürlich viele versuchen zu verhindern, aber ich denke, wir kommen da nicht umhin.
Weil er sonst ausstirbt.
Ja, also er stirbt. Ja, wie soll man sagen, er stirbt aus. Ja, das hat mit dem Klima zu tun. Wir werden es nicht aufhalten können. Man kann natürlich einen Haufen Geld reinstecken in eine Sache, die eigentlich die Natur für sich geregelt hat, sagen wir mal so. Also wir haben die Natur ja so weit beeinflusst, dass eben gewisse Sachen nicht mehr da sind einfach. Also es ist, die Bedingungen sind einfach nicht mehr da.
Sie haben vorhin auch, als wir rausgeschippert sind und an Ihrer Schleuse standen, da haben Sie kurz erzählt von den Havelbegradigungen. Also Ihre Familie, die ja jetzt über Generationen hier dieses Gewässer beobachtet, hat auch genau solche Dinge, weil Sie gerade sagen, unser Eingriff in die, menschlicher Eingriff in die Natur, Havelbegradigung. Was hat das für Folgen gehabt?
Also krasse Folgen. Also die Familie hat den Göppersee damals gekauft, da war der, war alles offen hier. Also es war kein Wehr da, es gab nichts. Die Elbe und Havel hatten einen freien Abfluss. Eine ständige Verbindung miteinander. Wanderfische sind auf und ab gestiegen und gab sehr viele Lachse, Meerforellen, andere Wanderfische in Größenordnung, die man also nutzen konnte. Man hat jetzt nicht bloß 3 Fischarten gehabt, die man gut verkaufen konnte. Es gab eben 10. Der Aal war eben in Massen da, weil er eben ungehindert wandern konnte. Ja, und seit 1910 sozusagen hat der Umbau stattgefunden und so gravierend, das kann man gar nicht beschreiben. Also es ist so, man hat also die Natur richtig vergewaltigt, ja, sage ich in meinen Augen. Man hat also die Havel breiter gemacht, tiefer gemacht. Man hat Altarme abgeschnitten, nur damit man mit dem Schiff besser durchkommt und das Hochwasser 14 Tage früher ableitet, um die Landwirtschaft hier ein bisschen zu fördern.
Dass die Felder nicht überschwemmt sind. So lange.
Ja, die sind dann früher trocken gefallen und man konnte eben Landwirtschaft anders betreiben. Man hat dann in den 70er Jahren der DDR nochmal richtig kräftig zugefasst. Dann hat man also sehr viele Polder gemacht. Das sind also Flächen, die durch Pumpwerke, also mit Wasser rausgepumpt, trockengelegt hat. Man hat also sehr viele Niedermoorflächen trockengelegt, was natürlich die Folge hatte, dass sehr viele Nährstoffe jetzt in den Göppersee gelandet sind. Er natürlich sehr eutrophiert, also er wird sehr grün. Im Sommer eine Sichttiefe von 10 cm bloß. Also es ist schon krass, was man, es war eigentlich ein Klarwassersee.
Wie haben denn damals auch Ihre Eltern zum Beispiel reagiert? Die wussten doch wahrscheinlich sofort, was das bedeutet für den eigenen,
ja, aber sie waren natürlich nicht so aktiv und haben dagegen protestiert. Das war in der DDR ja so nicht üblich eigentlich. Man hat
aber
das
die Folgen
dann so
hatte man gesehen, also die Eltern
wussten, was passiert. Die hat man relativ schnell gespürt. Ja. ich sag mal so, meine Eltern waren jetzt nicht unbedingt Naturschützer. Ich bin da schon anders, ich tick da schon ein bisschen anders. Also ich finde das wichtig, also gerade als Fischer, man lebt ja von der Natur oder mit der Natur. Und man hängt noch stärker an den Umweltbedingungen als ein Landwirt.
Warum?
Weil wir können unser Wasser nicht beeinflussen. Ich kann keinen Dünger rausschmeißen und ich kann zwar ein bisschen Fischbesatz machen, aber auch mit Fischen, die eine gewisse Umweltbedingung brauchen. Die kann ich aber nicht verändern, selber.
Also sind abhängiger.
Also ich denke mal, die Fischer, das ist noch ein Zweig, wenn man Binnenfischerei betreibt, noch ein Zweig, der noch mehr auf die Natur angewiesen ist. Man muss sich noch mehr mit ihr einlassen und sie so nehmen, wie sie ist. Und wenn aber so viele Veränderungen stattfinden, ist das natürlich schwer. Ja, also jetzt wird natürlich die Havel wieder ein bisschen zurückgebaut, es wird spürbar etwas besser.
Gerade, also spüren Sie es auch schon?
Ja, ja, also es ist mehr Jungfisch da, also man merkt das schon. Aber das in der Fischwirtschaft, in der Fischerei dauert sowas alles so 15 Jahre. Das ist normal, das dauert sehr lange.
Wohingegen kaputt machen kann man es schnell?
Das geht sehr schnell, ja.
Und jetzt hatten Sie mir erzählt, also dass die Wassertemperatur Ihres Sees auch immer wärmer wird. Das ist dann direkt Folge nicht nur des Eingreifens des Menschen, sondern dann eben auch Klimawandel, der ja auch menschengemacht ist. Aber
ja, also es ist schon so, also die Zeit, in der das Wasser über 10 Grad ist länger als wie vor 30 Jahren. Wir haben zum Beispiel eine sehr hohe Wassertemperatur. Wir erreichen ja fast 30 Grad. Wenn wir also hier draußen 40 Grad haben in der Sonne und die Sonne scheint 14 Stunden und wir haben keinen Wind, bei 1,50 Meter Wassertiefe kann man sich das ausrechnen. Der hat also keine Beschattung, also der wird richtig heiß. Mhm. Und diese Zeit ist länger. Und gewisse Fischarten wie die Quappe zum Beispiel, die kommen damit nicht zurecht. Die brauchen kaltes Wasser, das ist ein Dorschort, der Fisch, die brauchen also kaltes Wasser. Die sind dafür auch angewiesen, auch gerade im Winter, das sind Winterleicher, die vor Dezember laichen die und die brauchen da richtig kaltes Wasser, um sich fortzupflanzen. Und das ist ja meistens nicht mehr. Also wann haben wir denn Eis? Und das in 2 Wochen im Jahr haben wir noch Eis, wo das Wasser dann noch kalt ist. Ansonsten ist es immer offen und gibt natürlich jetzt andere Fischarten, die immer mehr werden. Das ist der Karpfen zum Beispiel und der Giebel und der Wels. Die sind also Fische, die wirklich damit gut zurechtkommen. Die mögen warme Wassertemperaturen, die brauchen das, um sich fortzupflanzen.
Kann man dann nicht einfach sagen, okay, dann wechselt halt die Fischart?
Ja, kann man. Aber es ist so, manche Fische lassen sich eben leichter vermarkten und andere wieder ein bisschen schwerer. Ein Karpfen und Giebel sind nicht unbedingt die Fische, die man jetzt im Sommer gut vermarkten kann. Und es ist so, manchmal hat man so historische Sachen, wie Quappe zum Beispiel ist so hier in der Region bekannt und fragen dann immer noch Leute, gibt es denn überhaupt noch welche? Ich sage, nee, wir fangen so wenig, das lohnt nicht mehr. Ja, also man muss sich dann wieder einen neuen Markt schaffen. Man ist also gezwungen, da wieder neue Märkte zu schaffen, sich umzustellen.
Sie haben gesagt, Ihre Eltern waren jetzt nicht unbedingt Naturschützer und Sie würden für sich in Anspruch nehmen, Sie sind. Also Ihnen liegt die Natur, weil Sie eben auch so mit der Natur einfach arbeiten. Wie funktioniert bei Ihnen so die Zusammenarbeit mit zum Beispiel auch Naturschutzverbänden und so weiter? Wie, oder auch in der Politik, wie fühlen Sie sich mit Auflagen? Wie fühlen Sie sich da gesehen und wahrgenommen? Wie gut können Sie sich da auch vielleicht einbringen?
Ja, das ist eine Folge. Also ich bin schon sehr früh damals in den Kulturbund eingetreten in der DDR. Also habe da schon Naturschutz gemacht. Daraus wurde ja der NABU gegründet, auch mit. Als gesamtdeutsches Produkt ist der NABU ja entstanden. Ich arbeite sehr eng mit denen zusammen, weil ich denke, wenn die Leute wissen, wie man tickt, wie man funktioniert als Fischer oder wie sind diese Bedingungen und sehen, ja, der hat auch sein Recht zu bestehen, dann erreicht man mehr, als wie zu sagen, ja, die Grünen sind nur scheiße oder schlecht oder wir können damit nicht umgehen. Und
die sehen uns
viele,
nicht.
Viele Berufskollegen sind da wirklich sehr krass und sagen, hey, die wollen uns alles wegnehmen. Aber ich, wie gesagt, dadurch, dass wir ein altes Schutzgebiet sind, bin ich damit groß geworden, dass man eben die Natur schützen möchte und gewisse, damals ging es um Vogelarten, die man schützen wollte. Aber man schützt ja den ganzen, also wenn man jetzt eine Vogelart schützt, nicht bloß den Vogel, sondern man muss ja das Umfeld schützen, sondern also die Bedingungen, dass der Vogel überhaupt existieren kann, muss man ja schützen.
Und wir haben eben einen riesigen Seeadler gesehen, ne?
Ja,
als wir also, hier reingefahren sind.
Da gibt es also sehr viele wieder hier am See auch. Bei den Naturschützern hat auch ein Umdenken passiert im Punkto, dass man jetzt auch die Leute wahrnimmt, die dort leben, und dass man jetzt nicht sagt, wir wollen jetzt auf Teufel komm raus nur diese Vogelart schützen, weil das funktioniert nicht, das hat man auch gelernt. Ja, also man muss natürlich, wenn jetzt ein Seeadler, ein Fischadler da ist, man will den schützen, muss man natürlich den See auch schützen, also die Fische, die da drin leben, weil der lebt ja davon. Ja, man kann, ja, also das ist, hängt alles zusammen. Und ich arbeite schon sehr eng schon mit dem Naturschutzbund zusammen.
Müssen Sie Ihre Kollegen davon überzeugen oder gibt es dafür so Auseinandersetzungen, wo man sagt, Mensch...
Also eher Auseinandersetzungen.
Ja?
Also es gibt nicht viele Leute, die so denken wie ich in der Fischerei. Das hört sich vielleicht ein bisschen krass an. Also ich habe noch einen Freund, einen guten Bekannten. Wir haben bei der Meisterschule gemacht, der fuscht am Schalsee. Wir ticken einfach anders. Also das ist so, ich weiß nicht, kann man nicht beschreiben. Also die Leute, also es gibt ja immer... Also es gibt diese Hardliner, die wirklich ihre alte Schiene fahren wollen. Wir wollen es nicht verändern und alles andere, was man uns aufdrückt, ist scheiße. Und wir wollen es alles wegnehmen. Und ich will eben versuchen, die mitzunehmen und zu gucken, wie funktioniert das bei mir? Was sind meine Bedürfnisse? Und wie können wir zueinander kommen? Nur so funktioniert das. Man kann jetzt nicht nur die harte Linie fahren, auf beiden Seiten nicht.
Bedeutet aber, dass Sie sich ganz schön einsetzen müssen. Also neben all den Aufgaben, die Sie ja so schon uns geschildert haben, ne? Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie sich was wünschen dürften jetzt so für die nächsten 5 Jahre beispielsweise? Was muss passieren?
Ja, was muss passieren? Es muss mehr Infrastruktur geschaffen werden. Wir brauchen also eine viel bessere Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Das ist wirklich ein Thema, was mich auch sehr bewegt. Sie merken schon, ich bin zwar Fischer, aber ich bin sehr in der Regionalentwicklung, also auch so Tourismus aktiv, und wenn die Leute hierher kommen wollen oder sollen oder wir diese Leute im ländlichen Bereich überleben können, muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass die Leute aus der Stadt hierher kommen, ohne das Auto zu benutzen. Und das ist nicht möglich im Augenblick. Ich sage immer, wir haben jetzt keine bessere oder schlechtere Busverbindung als wie zu DDR-Zeiten. Wir waren immer schon so schlecht angebunden. Aber wenn man jetzt wirklich in touristischer Schiene oder die Leute hier eine Perspektive bieten will, wo sie eben nicht unbedingt zur Arbeit nach Berlin fahren müssen, geht das nur so. Also entweder wir kommen langsam weiter voran oder wir bleiben mit EMA stehen. Diese Entscheidung wird jetzt getroffen, in meinen Augen. Ja? Also so krass sehe ich das. Ob das so wird, weiß ich nicht, aber es ist, obwohl der Naturschutz mittlerweile jetzt schon im ländlichen Bereich nicht so, in der Stadt viel mehr Leute erreicht, aber hier auf dem Lande ist das einfach nicht so. Die sind also, ich habe sehr viele Leute, die jetzt immer noch denken, wir kommen besser ohne Naturschutz, die wollen uns alles verbieten und alles wegnehmen. Aber es ist so, wir müssen uns alle irgendwo ein bisschen einschränken, weil es geht nicht so weiter, dass wir die Natur auf Teufel komm raus ausbeuten. Das funktioniert nicht mehr. Die wird sich rächen und das würden wir in den nächsten 10 Jahren massiv merken.
Ich kann Ihnen jetzt die Wünsche, was den Nahverkehr hier angeht, leider nicht erfüllen. Ich kann Ihnen jetzt nur noch zum Abschluss unseres Gesprächs einen Musikwunsch erfüllen. Was wäre denn da der dritte Musikwunsch von Wolfgang Schröder?
Noch was Außergewöhnliches, der nicht so oft im Radio kommt, ist Gundermann. Und da Gras heißt dieses Lied. Gundermann, da habe ich eine sehr enge Beziehung zu. Er kam ja zu DDR-Zeiten so langsam auf. Er war so ein bisschen, DDR war ja auch ein bisschen... wollte so ein bisschen was bewegen, hat also gerade da in der Lausitz ein bisschen was bewegen wollen, und das fand ich eben toll. Das war so ein Vorbild für mich auch.
Dann ist das schön, dass wir das jetzt zum Abschluss hören. Gras von Gundermann. Wolfgang Schröder, danke schön, dass ich hier herkommen durfte an den Göpersee.
Ja, ich lade alle gerne herzlich ein.
Und damit verabschiede ich mich und lege Ihnen ans Herz, Sie können dieses Gespräch wie alle unsere Gespräche in unserer Radio 3 App hören oder aber in der ARD Audiothek.
Als wir endlich groß genug waren, nahmen wir unsere Schuhe.
Die bemalte Kinderzimmertür fiel hinter uns zu. Vater gab uns seinen Mantel und seinen blauen Hut. Mutter gab uns ihre Tränen und machte uns ein Zuckerbrot. Immer wieder wächst das Gras, wild und hoch und grün, bis die Sensen um.